Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Ja, aus der sehr beliebten Folge Sprung ins kalte Wasser habe ich jetzt den Marc Bohn bei mir hier auf dem Sofa sitzen.
Ja, hallo Rüdiger.
Fantastisch, du bist Podcaster Genau. Unter anderem.
Ja,
und das ist natürlich echt ein cooler Zufall, dass du ausgerechnet einen eigenen Podcast machst. Und jetzt ist die große Frage, mit was lassen wir dich starten? Lassen wir dich mit dem Podcast starten? Lassen wir dich mit deiner völlig freigestalteten Selbstvorstellung starten?
Genau.
Das entscheidest jetzt du. Du hast das Wort.
Ja, passend ist eigentlich, mit dem Podcast zu starten, weil wir sitzen ja jetzt hier auf einem Sofa und unser Podcast heißt Studio-Sofa.
Na.
Also das ist der Sound and Recording Podcast. Mhm. Vielleicht kennt der eine oder andere das Magazin Sound and Recording. Davon bin ich auch Chefredakteur. Genau, und so kam das eine zum anderen. Und wir von der Ebner Media Group haben auch im Production Partner noch im Portfolio, Event Partner. Mhm. Und daraus ist ja auch die LeadCon entstanden, beziehungsweise die LeadX. Ja, und Sound and Recording hat dann eben auch ein Event gestartet, nämlich die Studioszene. Und das ist jetzt so ein bisschen noch dann der Zusammenschluss, weil die Studioszene findet ja jetzt auch gemeinsam mit der LeadCon statt, also in Hamburg, genau. Also es ist sehr, sehr komplex, aber alles läuft halt unter dem Dach Ebner Media Group und wir gehören eigentlich alle zusammen, aber es ist tatsächlich doch schon sehr komplex und auch schwierig zu erklären. Ich hoffe, man
Für
konnte es ein bisschen nachvollziehen.
Ist das wichtigste Produkt der Ebner Media Group die Gitarre und Bass?
Die Gitarre und Bass,
ich
ja,
bin so Amateur-Booker.
Und genau.
Für mich ist, ich habe schon damals das Fachblatt abonniert gehabt und Gitarre und Bass ist ja auch für euch.
Dann bist du da confirm, was Musikmedia auch angeht.
Ja. Nee, aber die anderen Produkte, die ihr rausbringt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Studiozeit und was auch immer irgendwie sowas wirklich regelmäßig lesen würde. Aber ich würde sagen, ihr habt da echt einen hohen Standard etabliert und seid da ja im Endeffekt auch in Deutschland ziemlich Branchenführer mit dem Portfolio. Kann man das so sagen?
Also aus den Bereichen auf jeden Fall. Also wüsste jetzt nicht, wen es dann noch gäbe, der ungefähr auf demselben Niveau ist. Muss man natürlich auch sagen, die Branche hat es gerade auch echt schwer. Also zwei Verlage haben sich ja auch in diesem Jahr aus dem Bereich auch verabschiedet. Genau, wobei jetzt Professional Audio ist ja quasi jetzt gewechselt, wahrscheinlich zu Falke Media. Ich weiß nicht, ob man das schon...
Das ist zu detailtief für mich, aber du kannst das hier gerne erklären. Du hast da mehr Wissen drüber.
Ja. Ich weiß nur nicht, ob das offiziell schon, ob man das schon sagen darf, aber wir lassen es einfach mal drin.
Okay, oh Scheiße, jetzt ist es draußen in der Welt.
Genau, von daher hast du da wahrscheinlich schon recht, gibt natürlich schon viele andere. Also ich bin natürlich Chefredakteur von Sound Recording, aber dadurch, dass ich halt auch das Marketing mache für die Studioszene, beziehungsweise jetzt auch für die LeadCon und die LeadX, es ist für mich natürlich auch wichtig, mit anderen Medienpartnern eben zusammenzuarbeiten und gehe da gar nicht so mit den Ellbogen irgendwie durch, weil es gehören alle Branchen, alle Medien gehören zur Branche, ja, wie auch alle Hersteller. Und ich finde es wichtig, wir machen ja eben das Event für die Branche und auch eben mit der Branche halt gemeinsam. Ne? Und das ist bei uns echt wichtig. Deshalb fand ich es auch cool, dass wir uns jetzt hier begegnet sind. Ne? Und dann dachte ich, hey, ich quatsch dich direkt mal an, was kann man denn zusammen machen? Ja? In dem Rahmen. Und wir sind ja jetzt hier auch auf der ProLight and Sound. Und es ist für mich jetzt natürlich auch cool, dadurch so die Branche auch kennenzulernen, dadurch, dass ich ja eher so im Studiobereich unterwegs bin. Ja? Ich habe auch gefragt, eben den Marc hier, habe ich gefragt, ja, Erntehelfer, wusste ich jetzt im ersten Moment nicht so wirklich, was damit anzufangen und habe dann gefragt, aus welcher Branche. Mir war jetzt schon bewusst, dass du wahrscheinlich kein Gärtner bist oder so, aber er hat dann auch gesagt so, hä, ist doch aus unserer Branche, ja, und dann ich so, ja, sorry, ich bin noch nicht so ganz drin.
Ich kann es ja inzwischen ziemlich kurz zusammenfassen. Jack Ma, dieser Typ aus China, dieser Unternehmer, hat mal so einen Spruch gebracht, dass es, wenn du so im fünften Lebensjahrzehnt bist, einfach wichtig wird zu ernten.
Okay.
Und dann kam die Pandemie und ich saß halt da und habe mir gedacht, ach komm hier, jetzt kriegt man uns alle nicht mit. aber da sind ja unglaublich viele Leute, die wirklich was zu bieten haben und die wirklich auch was geleistet haben schon. Ich will einen Podcast machen und dann habe ich natürlich ein paar Tage überlegt, wie nenne ich den jetzt und Backstage und was man da alles hätte machen können. Und dann ist dieses doch sehr entfernte Ding mir in den Sinn gekommen im Sinne von Erntehelfer.
Ja.
Aber in dem Moment, wo ich es dann damit angefangen habe, ist es für mich auch so ein Selbstläufer geworden, weil letzten Endes helfe ich den Menschen, die mit mir sprechen, das zu ernten, was sie bisher erschaffen haben.
Ja.
Und dann, glaube ich, wird es auch wieder ganz schlüssig.
So wird ein Schuh draus.
Es ist Fall. Nicht so auf den ersten Blick letzten Endes. Aber da will ich auch direkt bei dir weitermachen, weil da sind ganz viele Sachen jetzt gerade schon gefallen, wo ich gerne mal reingehen möchte. Ich möchte natürlich gleich nochmal was über die LeadCon hören, weil das ist, glaube ich, echt ein geiles Produkt.
Mhm.
Das machen wir aber gleich, das werde ich nicht vergessen. Das andere ist, Chefredakteur bedeutet ja auch, das improvisiert man nicht. Also ich glaube, dazu sollte man auch so ein bisschen Background haben. Den würde ich gerne nochmal von dir hören. Und natürlich auch noch, wie das ist, ob du einen Background hast, jetzt gerade in dem Studiobereich, also wo du selber, sagen wir mal, da auch was hast, was dich da speziell in diesen Bereich gebracht hat. Das war jetzt eine Sammlung von vielen Fragen. LeadCon machen wir später.
Okay.
Lass mal diese Chefredakteur-Geschichte, weil das interessiert mich wirklich. Ich hatte noch nie einen Chefredakteur.
Das ist tatsächlich für mich auch sehr, sehr spannend. Ich habe die Story heute schon ein paar Mal erzählt.
Mhm.
Es war so, dass ich vor... Ja, das müsste jetzt schon so 10 Jahre her sein. Ich war in der SAE, habe dort den Bachelor gemacht im Bereich Audio Engineer.
Ah ja.
Und habe dann einen Nebenjob gesucht und bin dann auf einen Aushang gestoßen, wo sich dann später rausstellte, dass es da um Pressearbeit ging für Stage Tech.
Mhm.
Ist ja ein Hersteller von digitalen Mischpulten und auch Audionetzwerken. Und da bin ich halt auch in Kontakt gekommen mit Stefanie Renner, die, die ist Geschäftsführerin vom VDT, so nennt man es, ne? Also vom Verband Deutscher Tonmeister jetzt mittlerweile. Und die hat mich dann quasi in diese Branche geholt und auch redaktionell ausgebildet, sage ich das einfach mal. Und so kam ich dann halt in die Branche und habe dann auch schnell die Kollegen eben, die späteren Kollegen von Musik Media kennengelernt, ja, Sound and Recording über diesen Bereich. Und dann haben die mich irgendwann gefragt, ja, hey, willst du bei uns fest angestellt sein? Und da habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Und nach einem Jahr hat der damalige Chefredakteur halt gesagt, ja, ich gehe. Und da war ich der Einzige, der quasi der in Frage kam, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
Das ist doch super, dann bist du danach gerückt.
Genau, dann bin ich danach gerückt und ja, habe das Magazin jetzt weitergeführt, durch Höhen und Tiefen und viele verschiedene neue Produkte drumherum eben aufgebaut, wie beispielsweise ja, den Podcast, das Studiosofa und halt eben auch die Studioszene. Ne? Genau, und so kam es dann.
Wie muss ich mir das in deinem Arbeitsalltag vorstellen? Ihr seid jetzt ja wahrscheinlich kein Redaktionsteam von 400 Redakteuren.
Nee.
Schreibst du selber? Schreibst du auch Artikel? Oder sitzt du tatsächlich drüber, gibst Richtungen vor, nickst Sachen ab? Wie ungefähr, welche Seite ist das?
Das ist von Ausgabe zu Ausgabe tatsächlich unterschiedlich. Also zumindest mal, wenn es darum geht, wie viel ich schreibe. Jetzt für die aktuelle Ausgabe habe ich 2 Artikel geschrieben, aber es gab auch im letzten Jahr mal Ausgaben, wo ich keinen Artikel geschrieben habe. Ich bin dann schon eher derjenige, der dann quasi die Artikel delegiert, also beziehungsweise mit den freien Autoren spricht, welche Themen wir behandeln können. Bei uns kommen jetzt zum Beispiel, die nächste Ausgabe wird KI sein, also welche Tools gibt es, ne, welche Chancen, welche Problematiken stecken da dahinter im Bereich Musikproduktion. Da gibt es ja schon echt die super krassesten Tools einfach und genau, das ist dann so mein Job und aktuell ist es für mich so, dass ich die meiste Zeit tatsächlich jetzt mit dem Marketing und der Programmplanung für Studioszene und LeadCon, das steht schon ganz klar im Fokus aktuell.
Für die nächste Ausgabe seid ihr dann sicherlich in Kontakt mit Jeff Jewgeni Birkhoff aus Köln?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist der Hammer, weil letzten Endes, außer dass ich Jeff total gern mag, ist er auch ein absoluter Spezialist. Der berät zum Beispiel die GEMA im Bereich KI.
Okay.
Weil es natürlich bei der GEMA auch gerade die Riesenthemen gibt. Wer zahlt eigentlich dann für was und wann muss man da was zahlen und wie ist es denn mit dem Ganzen, was da eigentlich ursprünglich reingeworfen wurde und sowas. Da machen sich ja wahnsinnig viele neue Themen auf. Und Jeff hält heute einen Vortrag wieder an Hochschule. Ich mag seine Vorträge total gern, weil er geht raus und macht dann praktisch Hands-on-Sessions mit den Studierenden, mit den Spezialisten, wo er dann zuletzt hat er eine Nummer gemacht, wo er praktisch dann sich hat zurufen lassen, wen schnappen wir uns denn mal? Irgendein Promi. Dann samplet man die Sprache von dem. Dann baut man Sachen damit. Dann setzt man diese Sachen ein. Dann schaut man irgendwie, wie sie funktionieren. Also er macht das wirklich live im Endeffekt, dass er den Leuten zeigt, was da gerade so geht. Mhm. Und vor allem auch in der Musikproduktion natürlich. Ich habe einen wunderschönen YouTube-Film von mir kürzlich angeschaut, wo er dann mit den Studierenden zusammen halt so einen Rap-Song generiert, der ziemlich geil ist. Also wo sie zuerst gemeinsam praktisch KI den Text schreiben lassen, das dann in den Musikgenerator reinschmeißen und ja, wenige Minuten später ist da halt echt ein nennenswerter Song irgendwie fertig.
Ja,
das macht er alles live.
Ah, cool.
Und ich bringe euch zusammen, ja, weil das ist der Mann, spannend. Den du, wenn du ihn noch nicht kennst, solltest du ihn da mal einen Tisch holen. Und jetzt ist es auch in Köln. Also ich weiß gar nicht, bist du physikalisch auch in Köln?
Ich bin auch in Köln, genau. Mhm. Ja.
Ja. Ja, KI macht ja unglaubliche Sachen gerade auf. Also ich würde das gar nicht verteufeln. Ich würde einfach nur mal sagen, ja, das ist Pandoras Box. Wir sind jetzt alle gefordert zu schauen, wie wir damit umgehen. Ne?
Also ich sehe es als absolute Chance, weil es mir als Redakteur, Podcaster auch die Arbeit erleichtert. Mhm. Ja, also Übersetzungen machen, Texte schreiben, Pressemeldungen schreiben. Mhm. Ja, wenn man die richtigen Prompts setzt, kriegt man da relativ schnell zumindest mal eine Textbasis, auf der man aufbauen kann. Ja, oder auch Fragen für einen Podcast. Ne? Wir erscheinen ja wöchentlich und da bin ich halt auch ganz ehrlich. So, wir sprechen natürlich mit jedem Gast im Vorgespräch darüber, welches Thema können wir machen. Aber ich muss mir dann halt für jede Episode dann auch nochmal Fragen überlegen, Texte erstellen und ich mache das halt mehr oder weniger alleine den redaktionellen Bereich und dann tut's auch schon mal gut, einfach ChatGPT zu fragen, hey, was sind denn so 10 wichtige Fragen zu dem und dem Themenfeld? Mhm. Und dann kommen tatsächlich auch mal Fragen raus, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. So, ja, also es ist dann auch schon inspirierend, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon Songs zusammen mit ChatGPT geschrieben, also das ist, also ich finde, für mich ist es ein Tool, was man ich glaube, man muss lernen, es einzusetzen. Ich glaube, wenn man das rausgefunden hat, dann lernt man es auch zu lieben. Also wenn ich dann irgendwie so einen komplizierten Satz geschrieben habe, hey, über 5 Zeilen, dann sage ich ChatGPT, boah, kannst du mir den in 2 Sätzen machen? Und dann liefert ChatGPT mir eine Lösung, für um den Satz in 2 Sätzen zu machen. Ja? Also es, ja.
Bevor ich hier aufgebrochen bin hierher, das ist ja das erste Mal, dass ich jetzt live irgendwie sowas versuche, war ich auch echt aufgeregt und habe mich dann hingesetzt und habe mit Gemini, was ja dann praktisch das Google-Pendant ist momentan zu ChatGPT, mir auch überlegt, was mache ich denn in der Situation wie jetzt mit dir gerade irgendwie? Ich kenne jemanden gar nicht, da soll aber was Sinnvolles dabei rumkommen und dann, ich habe hier auf dem iPad genau diese Struktur, aber letzten Endes habe ich dann gestern schon gemerkt, kann ich probieren, ist mir aber irgendwie auch fremd, weil ich bin da gar nicht so der Ableser. Ich liebe es einfach, mich mit meinen Gästen treiben zu lassen.
Ja.
Und wenn jetzt jemand nicht total mundfaul ist als Gegenüber, habe ich da die beste Erfahrung damit.
Ja,
dass man einfach gemeinsam schaut, wo geht's denn eigentlich so hin.
Genau, nee, das ist natürlich bei uns auch ähnlich. Also wir versuchen schon so einen roten Faden zu haben, sage ich jetzt mal, weil wir streamen ja halt auch live. Auf YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn und für viele sind diese Shownotes halt auch wichtig mit den Zeitmarkern. Von daher macht so eine Struktur für uns schon Sinn, aber das eskaliert bei uns auch immer. Also die Episoden dauern teilweise ja, fast 2 Stunden manche. Also,
aber das ist schon interessant. Das heißt, YouTube, ihr habt dann auch automatisiert so Schnitt, Gegenschnitt und so? Oder wie läuft das?
Nee, wir arbeiten damit so einem Streaming-Tool. Mhm. Einfach, wir machen das alles remote. Wir nutzen das Streaming-Tool StreamYard.
Es ach so, ihr dann, seid gar nicht live zusammen, sondern remote.
Genau, ich habe noch einen Co-Host, den Klaus. Und wir laden halt immer einen Gast ein. Wir schalten uns alle drei dann zusammen. Mhm. Und gehen dann live, dann können die Leute auch live, die live dabei sind, auch Fragen stellen, mit uns interagieren. Mhm. Genau, und im Endeffekt nimmt jeder seine Audiospur bei sich zu Hause dann lokal auf dem Rechner und wir packen die dann nachher zusammen und veröffentlichen dann diese Spuren eben als Audio-Podcast und überall auf den anderen Plattformen bleibt es halt als Video. Ja.
Genau. Schön. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir den Podcast noch weiter ausbauen, weil sonst würde ich jetzt schon mal zur LeadCon switchen.
Wir können
aber ich gebe dir natürlich
zur
die Chance.
Zur LeadCon switchen. Also alle können ja mal vorbeischauen. Studio Sofa geht halt um das Thema Musikproduktion. Wir haben wöchentlich da Audio Engineers, Producers oder halt eben auch Songwriter zu Gast. Mhm. Also alle Tonschaffenden, sage ich jetzt mal.
Super. Ich saß kürzlich mit meinem Kollegen Uwe Sabirowski in Köln zusammen. Der hatte damals noch ein Neumann-Pult bei sich stehen, was aus den 70er Jahren von Frank Farian war. Oh, also das war praktisch das Hauptpult, wo die ganzen Boney M-Sachen drauf aufgenommen wurden. Geil. Das ist inzwischen nicht mehr in Köln. Das hat den Besitzer gewechselt. Mhm. Aber das war echt abgefahren, da nochmal die Fader irgendwie so durch die Krümmel zu schieben, weil das hat schon was gesehen und gehört irgendwie.
Ja, das macht schon noch Spaß, wenn auch wenige mittlerweile mit einem Pult arbeiten. Ne? So.
Absolut, das war auch für ihn dann irgendwann die Entscheidung zu sagen, das ist woanders besser aufgehoben als bei ihm, weil da irgendwann steht einem das nur noch im Weg und man hat ja auch eine Verantwortung. Du willst so einen Teil ja auch nicht verkommen lassen.
Nee.
Und das ist halt analoge Technik, da musst du auch dranbleiben. Das ist dann schon fast so ein musealer Ansatz, der da gefragt ist.
Ja, total. Witzig, dass du das sagst, weil das ist das Thema für die Episode nächste Woche, wollen wir so ein bisschen auch über das Thema Nostalgie sprechen und analoge Hardware.
Ja. Ein
bisschen philosophieren. Das ist bei uns auch mal, dass wir nur zu zweit Episoden machen und dann einfach über irgendwelche Themen philosophieren, die uns beschäftigen. Es ist auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Selbsttherapie.
Also da würde ich ja als Einstieg jedem Sound City von Dave Grohl empfehlen.
Ja.
Hast du mal das große Paket gesehen von dem Foo Fighters Album American Recordings? Nee, wie heißt das denn? American Highway?
Ist das diese Doku oder was meinst du?
Der hat ein Album gemacht, wo er für jeden Take ein anderes Studio genutzt hat.
Okay.
Und zwar ein ikonisches Studio.
Okay.
Und du kannst auf Apple Plus dir das runterladen. Das sind 1,5 Stunden pro Song nochmal die Doku.
Oh.
Ey, und das ist so geil, weil du gehst mit ihm praktisch einmal durch Gesamt-USA und alle Rick Rubins und wie auch immer sitzen dann halt mit ihm und erklären, oder er erklärt dann nochmal mit den Jungs zusammen, warum er für den Song das Studio ausgewählt hat und holt sich dann natürlich auch die entsprechenden Leute dazu.
Ja.
Da wird dann mal ein Gastmusiker und sowas. Das liebe ich an Dave Grohl, weil er im Endeffekt, er ist einfach mehr als ein normaler Mucker inzwischen.
Total.
Er baut auch einfach was auf. Das ist der Hammer.
Definitiv. Also ist auch eine klasse Band. Ich finde es halt immer nur witzig. Sie haben ja ein Album aufgenommen, wo sie sagen, das wäre in der Garage entstanden. Ja?
Mhm.
Aber die Garage...
da stehen keine Autos drin.
Da stehen keine Autos drin.
Hey, Cut. Hier gibt es keine Kapitelmarken, aber wir machen mal einen Cut und gehen bitte jetzt zur LeadCon.
Zur LeadCon.
Das... fang gerne da an, wo ihr bei Ebner euch überlegt habt, überhaupt live rauszugehen und eine eigene, es ist ja eine Messe letzten Endes, eine eigene Messe zu etablieren.
Ja, die Entscheidung, das zu machen, resultierte natürlich auch erstmal auf den Bedarf, ne, dass wir gemerkt haben, okay, es gibt einen Bedarf an Veranstaltungen für ein eigenes Thema. Also beispielsweise für den Gitarrenbereich, für den Live-Bereich und halt auch für den Studiobereich. Ne? Dass wir immer gemerkt haben, wir wurden von Kunden angesprochen, hey, mach doch eigene Sachen. Und so entstanden halt eben der Guitar Summit und die Studioszene und eben auch die LeadCon bzw. die LeadX. Und natürlich hat das natürlich auch einen wirtschaftlichen Faktor, weil wir wussten, dass wir mit Print Langzeit auf lange Sicht jetzt nicht überleben würden. Ja,
und sehr, sehr smart, da frühzeitig wussten, proaktiv genau, einfach mal auszuschalten.
Genau, wir mussten proaktiv frühzeitig da neue Erlössäulen halt aufbauen. Und dann war damals boomte der Eventbereich tatsächlich auch. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, jetzt gehen wir den Schritt. Jetzt machen wir das. Gehen wir das Risiko. Das haben wir auch mit allen drei Events erfolgreich geschafft. Wenngleich natürlich auch Corona für uns hart war, aber ich glaube, das ist grundsätzlich in der Branche so gewesen. Ich glaube, die MI-Branche hat davon eher, war davon vielleicht nicht ganz so betroffen, weil sehr viele zu Hause saßen und eben Musikinstrumente gekauft haben. Aber klar, live ging halt nichts, was halt ein riesen Erlös, also live zu spielen, ist natürlich auch für die Musiker, die nachher ins Studio gehen, wirtschaftlich relevant. Ja, und dann hatten die natürlich auch alle Probleme und so, ja, aber ich glaube.
Und haben natürlich auch neue Produktionsroutinen ja auch etabliert. Also genau. Ich glaube schon auch, dass die Pandemie ja auch vielen Leuten jetzt gezeigt hat, huch, man kann ja auch sehr, sehr weit kommen remote. Also du musst jetzt nicht
ja,
unbedingt.
Ja, total. Also unsere Arbeitsweise hat sich seitdem ja auch völlig geändert. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch da drauf eingehen, dann sitzen wir noch ewig hier. Ja. Genau, und so die Studioszene ist ja tatsächlich auch auf der ProLight in Sound entstanden. Wir haben das ja auch lange als Sub-Event quasi zuerst auf der Musikmesse gemacht und dann auf der ProLight in Sound später. Genau, und dann kamen halt die Leute auf uns zu und sagten, hey, mach doch eine eigene Messe. Ja, und dadurch, dass Studioszene und die LeadCon so nah beisammen liegen, thematisch, kontextuell auch und vor allem auch viele Vertriebe, Produkte für beide Branchen im Portfolio haben, macht das dann halt auch Sinn, dass wir uns dann nicht selber gegenseitig kannibalisieren und halt eben das zusammenlegen. Genau. Und jetzt hatten wir letztes Jahr echt eine richtig geile Veranstaltung, fand ich, mit über 5600 Besuchern. In einer vollen Messehalle. Das hat schon echt Spaß gemacht und es ist für mich jetzt auch cool, da für das Marketing verantwortlich zu sein. Ich mache nach wie vor noch die Programmplanung für die Studioszene. Natürlich eng zusammen mit dem Team der LeadCon und wir haben da echt eine geile Truppe.
Das klingt nach viel Arbeit.
Das ist so definitiv und wir sind auch gar nicht so groß, wir sind gar nicht so ein großes Team, wie man denkt.
Ja, ja, ja,
also
ja.
Wenn man die Veranstaltung dann sieht so und wenn man dann nach außen, wie es nach außen aussieht und wir wissen halt, wie wir da hingekommen sind und wie hart der Weg war und wie teilweise provisiert vieles im Hintergrund ist, da ist man dann wahrscheinlich schon sehr überrascht.
Ich kann mich an ein Essen mit Duck erinnern, wo er mich eingeladen hat in Köln. Da ging er gerade schwanger mit der Idee oder ihr zusammen wahrscheinlich damals. Und er rief dann irgendwann an und meinte, ey, pass auf, Rüdiger, du hast ja auch schon viele Sachen irgendwie realisiert. Ich habe da so eine Idee, lass uns mal so Top Secret darüber quatschen. Und ich habe da auch schon meinen Respekt damals ausgesprochen, dass das natürlich wirklich auch nochmal was anderes ist von dieser Print- und Veröffentlichungsnummer in eine regelmäßige Live-Geschichte zu gehen. Weil diese ganze Orga mit, ich fand aber dann meine Position doof und der andere war immer so laut und ich war dann geblendet und wie auch immer. Ich denke, man hat da ja schon auch echt viel Einzelthemen
total.
Dann auf einmal, die man nicht hat unbedingt, wenn man jetzt irgendwie ein Magazin rausbringt. Das ist nochmal, es ist halt 3D. Es ist, wird nochmal, kommen noch andere Dimensionen dazu.
Also ich glaube aber durch den Hintergrund mit den Printmagazinen oder unseren anderen Medien kennen wir aber halt natürlich die Branche. Wir kennen sowohl die Zielgruppe als auch halt auch eben die Hersteller und unsere Kunden gut. Deshalb sind wir und dann aus dem Punkt heraus so eine Plattform aufzumachen, war eigentlich schon logisch. Ja, also weil wir da beide Seiten verstehen, aber klar wir mussten uns da in diese Eventbranche natürlich reinfuchsen. Ja, ich meine, ich bin Audio-Engineer eigentlich, habe natürlich viel in Bands gespielt und viele Veranstaltungen besucht, aber jetzt selber Veranstaltungen machen in der Größe, ist natürlich schon was anderes, plötzlich Eventmanager dann zu sein. Ja, aber das ist auch so das, was ich in unserer Branche so eben liebe, so diese Vielfältigkeit einfach. Ne? Man macht mal heute, macht man das, man macht mal hier und jenes, aber ist viel Arbeit. Und Doug ist ja auch ein unfassbar guter Kommunikator, Netzwerker. Ne? So am Anfang war das so, der kam zu uns in den Verlag. Ich wusste gar nicht wirklich, wer das ist. Der saß zwar im Büro nebendran, aber das war so eine kleine, wir haben das immer Hundehütte genannt. Da saß er halt einfach drin, der Doug, und hat irgendwas gemacht und keiner wusste so wirklich was. Und irgendwann kam halt die erste Liedkon und man dachte so, wow, das macht er also. Also das war schon, aber das hat natürlich jetzt Dimensionen angenommen. Das ist unglaublich. Also wir mussten jetzt auch wirklich das Team komplett umstrukturieren und uns da neu sortieren und wirklich ganz klar Aufgabengebiete definieren, weil ja, weil es einfach so groß jetzt wird.
Eine Geschichte zu Duck, nur unter uns. Ich habe ihn kennengelernt in dem Umfeld von Studio RGB, wo er ja auch schon viel sich auch um die Bekanntheit von Studio RGB gekümmert hat. Und dann, ich glaube, zu der Zeit... Ich habe fast 10 Jahre lang Projektleitung gemacht für Electronic Arts auf der Gamescom.
Ach cool.
Und ich habe immer wieder erlebt, dass Leute kamen und eigentlich geschummelt haben. Die kamen dann auf mich zu, ja, und ich will gerne mal gucken und kannst du mal und sowas. Und da waren 2, 3 echt uncoole Ansätze dabei, weil es ging tatsächlich einfach so, fast schon so Richtung feindliche Übernahme. Das waren dann Leute, die wollten echt mal so hinter den Kulissen und dann, es waren ganz seltsame Sachen, haben sich da ergeben irgendwie. Und ich weiß noch, dass Duck mal zu, wir hatten manchmal so internationale Pressekonferenzen vor der Eröffnung, das waren auch echt große Dinger. Und da hatte ich Duck mal eingeladen für eine. Und das war auch so klasse, ihn da zu haben, weil... Er ist da für mich über jeden Zweifel erhaben. Er kennt auch Gott und die Welt. Und ich habe einfach bei ihm immer so das Gefühl, er ist so eine Erweiterung. Er ist im Endeffekt irgendwo, wie du gerade schon sagst, er ist ein genialer Kommunikator, er ist ein super Netzwerker. Und mir gefiel das damals total gut, mit ihm praktisch das zu teilen, was ich da mache. Ja. Und ich hatte null das Gefühl, er ist da, weil er irgendetwas da sich schnappen will oder so. Ganz im Gegenteil, das war einfach so auf Augenhöhe und nett.
Total.
Und das zeichnet ihn da aus.
Absolut.
Ich habe 3 Punkte noch, die ich bei dir abfragen möchte. Und dann wäre ich von meiner Seite aus durch. Ich habe total vergessen zu fragen, wann du geboren wurdest. Und mich interessiert natürlich, woher du kommst, so ganz ursprünglich.
Ich komme ursprünglich aus dem Saarland. Bin in Saarlouis geboren. Das ist eine kleine Stadt. Und bin am 29. Juli 1984 geboren.
Jetzt können die Leute sogar dein Sternzeichen nachgucken.
Genau,
ich bin da nicht so gut,
ich bin
schnell.
Löwe.
Klasse. Und du hast gerade schon gesagt, dass du ja auch selber Mucke gemacht hast. Das noch als Abschluss, weil ich finde, das rundet auch immer das Bild total gut ab. Was für Instrumente spielst du?
Also ich spiele Gitarre und ja, schreibe aber auch viele Songs. Ich habe in einer Band gespielt, lange Evermand hieß die eine, dann die andere Mondpilot, findet man glaube ich auch noch bei Spotify, aber das ist so ein bisschen noch aus meiner Jugend, würde ich fast sagen.
Ach, klasse.
Genau. Ja, aber jetzt mache ich wieder einige Projekte mit einer Künstlerin, Anna Ray. Da habe ich vor kurzem auch einen Song mit ihr gemeinsam geschrieben, der auch veröffentlicht wurde. Also ich bin jetzt so ein bisschen wieder in diese Songwriting-Thematik auch für andere Künstler, aber eher eingestiegen.
Das machst du so, wenn es dir langweilig ist. Zwischen
genau,
ich organisiere so die nächste Liedkorn und...
Nee, ich habe tatsächlich viel Musik produziert in den letzten Jahren, aber irgendwie nichts fertig produziert. Und irgendwie dachte ich mir so, es bringt mir nichts. Also ich möchte an Projekten arbeiten, wo ich dann nachher weiß, das kommt auch raus. Und ich kann halt nicht mehr so dieses... von vorne bis hinten alles machen. So, und deshalb habe ich mich wirklich so auf Songwriting fokussiert, also aufs Texten wirklich, nur rein Texten und so Song, einfach vielleicht noch so eine Songstruktur an der Gitarre, aber das Ausproduzieren und Mixing und Mastering, das gebe ich jetzt auch alles ab, weil das habe ich so für mich jetzt dieses Jahr beschlossen.
Schön, schön. Hast du The Creative Act von Rick Rubin gelesen?
Noch nicht, steht aber als nächstes auf meiner Liste.
Das ist ein wunderschönes Buch für neben dem Bett, weil es sind immer nur so ein, zwei Seiten pro Kapitel. Da kann man einfach mal so kurz was und das nimmt man dann mit in die Träume.
Genau, also die Künstlerin, von der ich auch eben gesprochen habe, die hat das Buch auch verschlungen und mir empfohlen, ja.
Klasse. Hey, es hat mich sehr gefreut,
cool. Mich hier auch. Zu Gast zu haben. Jetzt haben wir ja doch sehr lange gequatscht.
Ach so, die Leute hören zu oder sie hören nicht zu, das ist ihnen überlassen. Klasse,
alles schön. Klar. Ja, vielen danke, Dank. Die hat mich gefreut. Super.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.